danke, Herr, dass du ja, uns immer wieder auch aufforderst, Themen aufzugreifen, die nicht so ganz alltäglich sind und ja, aber die ganz wichtig sind und die dir ganz wichtig sind. Und ich bitte dich, dass du Antje jetzt segnest und dass wir die Worte verstehen, die sie sagt, und dass wir das verstehen, was du uns sagen willst. Und ja, freue mich, was du zu sagen hast. Amen.
Ja, also, wie ihr alle wisst, ist heute in unserem Kurs zum Heiligen Geist das Thema Prophetie dran. Und eigentlich ist das Thema Prophetie so ein großes, mit so vielen verschiedenen Facetten, dass es eine Anmaßung ist, zu glauben, man könnte in einer Predigt irgendwie was Grundlegendes darüber vermitteln. Trotzdem, ich will es einfach versuchen, weil ich jetzt diese eine Zeit habe. Und ich wünsche mir eigentlich, das ist mir bei der Vorbereitung so bewusst geworden, dass wir dazu echt mal eine Predigtreihe machen und dass wir uns wirklich anschauen, die verschiedenen Facetten der Prophetie. Aber heute möchte ich zumindest mal einen kleinen Geschmack geben, dass wir ein bisschen schmecken davon, was Gott uns eigentlich Wunderbares mit dem Geist der Prophetie gegeben hat. Wenn der Sündenfall nicht gewesen wäre, dann würden wir alle so wie Adam und Eva vor dem Sündenfall mit Gott abends in der Abendkühle spazieren gehen und würden uns mit ihm unterhalten und würden uns freuen und da wären keine Sorgen und ja, würden einfach ganz normal uns mit Gott unterhalten. Das ist Gottes Sehnsucht, mit uns zu reden, Beziehung mit uns zu haben. Dann ist der Sündenfall passiert und Gott hat nicht aufgehört, zu den Menschen zu reden. Er hat immer weiter mit den Menschen gesprochen und hat sozusagen seine Pläne sich durch den Sündenfall nicht kaputt machen lassen. Er hat Pläne für die Menschen. Er hat Pläne für die Welt, für die Erde. Und diese Pläne hat er sich nicht kaputt machen lassen. Und er hat seinen Weg mit der Menschheit und der Erde sozusagen immer weiterentwickelt. Das hat er dadurch gemacht, so gemacht, dass er eben bestimmte Menschen angesprochen hat, die ihn dann hören konnten und von ihm weiter erzählen sollten. Und alle großen Ereignisse und Veränderungen in der Weltgeschichte sind praktisch durch Gottes Reden und sein Handeln zu ausgewählten Menschen in die Tat umgesetzt worden. Bevor Jesus auf die Erde kam, waren es ausschließlich Propheten, die Gottes Stimme hörten. Und sie gaben sein Reden an die anderen weiter. Wollte man wissen, was Gott zu einer bestimmten Sache sagt, dann ging man zu einem Propheten und befragte ihn. Propheten wie Samuel, Elia und Elias hatten dadurch großen Einfluss auf das alltägliche Leben der Menschen. Sie kamen mit ihren Alltagssorgen und Fragen zu ihnen und er gab ihnen Antwort. Andere Propheten wie Jesaja, Daniel oder Joel bekamen eher von Gott eine Schau in die Zukunft. Sie befassten sich nicht so sehr mit den Alltagsdingen der Menschen. Und sie erlebten auch oft nicht persönlich die Erfüllung ihrer Verheißungen, die Gott ihnen gegeben hatte. Einige von uns kennen zum Beispiel das Wort aus Joel Kapitel 3, die Verse 1 und 2. In den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden weissagen, eure alten Männer werden prophetische Träume und eure jungen Männer Visionen haben. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über alle meine Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen und sie werden weissagen. Alle meine Diener ist eine Hervorhebung von mir, das wird nicht in der Bibel so hervorgehoben. Joel durfte die Erfüllung seiner Prophetie auch nicht selbst erleben. Er lebte 800 Jahre vor Christus. Aber wir leben seit über 2000 Jahren in dieser Erfüllung. Vor über 2000 Jahren hat Gott an Pfingsten seinen Geist auf alle Diener ausgegossen und seine Gemeinde gegründet. Alle seine Diener, wer waren das? Es waren die 120 Gläubigen, die übrig geblieben waren von all denen, die Jesus irgendwann mal sehr begeistert nachgefolgt waren, aber die dann, als es schwierig wurde, sich zurückgezogen haben. Übrig geblieben waren die 12 Apostel und weitere Männer und Frauen. 120. Das war damals die ganze Gemeinde. Jesus hatte zu ihnen gesagt, wartet auf den Heiligen Geist und dann geht los. Ich sage das jetzt mit meinen Worten. Das ist jetzt nicht original Bibeltext, aber inhaltlich stimmt es. Wartet auf den Heiligen Geist und dann geht los. Und das taten sie. Und einige Tage, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren war, kam der Heilige Geist, den er ihnen versprochen hatte. Und zwar, wie die meisten von uns wissen, er kam mit Brausen wie ein starker Wind und mit Feuerzungen. Er war nicht zu übersehen. Und man konnte ihn auch nicht ignorieren und sagen, bist du das Heilige Geist? Nein, jeder wusste, das ist er. Das ist er, den Gott, den Jesus uns versprochen hat. Und dieser Wind und dieses Feuer brachte die 120 auf die Beine. Wenn man sich vorstellt, die sitzen da und warten und sie beten und sie tun und machen und plötzlich kommt das, wusch, dann bleibst du nicht mehr sitzen. Dann stehst du auf, dann springst du auf. Also sie warteten nicht mehr, sie beteten nicht mehr, komm Heiliger Geist, sondern sie liefen aus, verließen den Saal, in dem sie sich aufgehalten hatten. Sie liefen raus auf die Straßen und dort waren sehr viele Menschen versammelt, weil gerade Schavuot gefeiert wurde, das Fest der ersten Ernte, auch Pfingsten genannt. Die 120 mischten sich unter die Menschen und priesen Gott mit lauter Stimme und redeten in neuen Sprachen. Aufregend muss das gewesen sein. Wer mich kennt, der weiß, ich wäre gern dabei gewesen. Wir reden über Prophetie. Gott hat seinen Sohn gesandt als Erfüllung einer Prophetie. Jesus ist erfüllte Prophetie. Das können wir zum Beispiel in Jesaja 53 nachlesen. Und Gott hat seine Gemeinde gegründet als Erfüllung einer Prophetie. Nämlich der von Joel, wie wir sie dort lesen können. Und Gott hat seine Gemeinde seit 2000 Jahren ständig weiterentwickelt. Und wie hat er das gemacht? Im Wesentlichen durch Prophetie, dass er zu Menschen gesprochen hat. Wenn wir die Apostelgeschichte einmal aufmerksam lesen, dann stellen wir fest, dass der Geist der Prophetie damals mächtig dazu beigetragen hat, dass die Apostel und die neuen Gläubigen erkennen konnten, was Gott wollte und wohin er gehen wollte und es dann in die Tat umsetzten. Mach das mal. Lies die Apostelgeschichte mal unter diesem Aspekt mit dem Fokus darauf, wie, wann, wie oft und zu wem hat Gott alles gesprochen, um seine Gemeinde und damit sein Reich zu bauen. Wenn ich das lese, dann komme ich zu dem Schluss, Gott möchte eine dynamische Gemeinde. Gott möchte eine Gemeinde in Bewegung. Gott möchte eine prophetische Gemeinde, die sich von ihm führen lässt. Das ist sein innigster Wunsch. Wir können heute feststellen, dass wir in einer Zeit leben, in der Gott eine neue Welle seines Heiligen Geistes ausgießt. Wenn wir uns ein bisschen umhören, dann bekommen wir das mit. Und er möchte uns alle neu mit seinen Gaben beschenken und so natürlich auch mit der Gabe der Prophetie. Die Frage ist, springen wir auf? Ein Bild bitte. Springen wir auf die Welle und surfen wir im Heiligen Geist? Wie alle Gaben muss auch die Prophetie trainiert und entwickelt werden. Leider fällt sie meistens nicht einfach so vom Himmel wie bei den 120 an Pfingsten. Das wäre toll. Obwohl Ähnliches heute auch manchmal passiert. Schon im Alten Testament kann man sehen, an dem Propheten Samuel, dass es manchmal mehrere Anläufe braucht, um Gottes Stimme zu erkennen. Der junge Samuel schlief vor der Tür des Priesters Eli, der sein Lehrer war. Dreimal rief Gott ihn in der Nacht: Samuel! Dreimal dachte Samuel, Eli hätte ihn gerufen und lief zu ihm. Eli war verwundert, sagte: Nö, ich hab dich nicht gerufen. Beim dritten Mal erkannte Eli, dass es Gott war, der Samuel ruft. Selbst der Eli, der Gottesmann, der Priester. Er brauchte drei Anläufe, um zu erkennen, Gott ruft Samuel. Und er sagte: Leg dich wieder hin, und wenn der Herr dich noch einmal ruft, dann sag: Sprich, Herr, dein Diener hört. Beim vierten Mal hat Samuel geantwortet. Beim vierten Mal hat er verstanden, Gott ruft mich. Und dann hat Gott weiter mit ihm gesprochen und hat ihm eine Weissagung gegeben, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen will. Aber das war der Startschuss für Samuels starken prophetischen Dienst. Beim Üben und Trainieren des prophetischen Redens kann man durchaus durch Höhen und Tiefen gehen. Das ist wie bei allen Glaubensschritten. Alle Glaubensschritte bergen irgendwie ein Risiko in sich. Und dieses Risiko müssen wir im Vertrauen auf Jesus wagen, wenn wir wachsen wollen. Sonst lassen wir uns zurückhalten und bleiben immer in dem Feld, das uns so schön bekannt ist. Wir dürfen aber sicher sein, wenn wir es wagen und wir machen einen Fehler, und das machen wir bestimmt. Gott vergibt auch in diesem Bereich Fehler. Er schließt diesen Bereich nicht aus. Also man kann es tun im Vertrauen auf Gott, dass er einen gut führt, sicher führt und bei Fehlern einen wieder neu an die Hand nimmt und von vorne anfängt. Ich möchte euch jetzt ein wenig teilhaben lassen an meinem eigenen Weg, meine persönliche Reise in die prophetische Gabe. In meiner Zeit im Buddhismus, ich war 8 Jahre im Buddhismus, für die, die es nicht wissen, hatte ich durch meine exzessiven Meditationen viele Visionen. Viele Visionen, die mich zum Schluss richtig verfolgten und ängstigten. Und als ich zu Jesus kam, habe ich gesagt, ich will nie wieder Bilder sehen. Nie wieder Bilder sehen. Dass Gott durch Bilder prophetisch redet, wusste ich nicht. Ich habe nur gesagt, never again. Ein halbes Jahr nach meiner Bekehrung nahm ich an einem Grundkurs B mit dem Thema Heiliger Geist teil. Und an einem Abend ging es worum? Prophetie, genau. Es ging um Prophetie. Ich hatte keine Ahnung, was ich darunter verstehen sollte, aber ich war einfach immer neugierig auf alles, was mit Jesus zu tun hatte. Wir sollten die Augen schließen und warten, ob Gott zu uns spricht. Plötzlich sah ich ein Bild, das ich in der buddhistischen Zeit auch mal gehabt hatte. Es war eine Art Feuersäule. Das Bild der Feuersäule, mit der Gott die Israeliten durch die Wüste führte, kannte ich damals noch nicht. Wusste also nicht, dass es ein biblisches Symbol ist, die Feuersäule. Es war einerseits sehr dynamisch in Bewegung als Feuersäule, andererseits sah ich es wie ein eingerahmtes Dia. Ich sah es also als ein eingerahmtes Dia, so als wenn jemand sagt, guck mal, das habe ich gesehen, damals, als ich noch im Buddhismus war oder damals, als ich in Urlaub war oder. Ich bekam Angst und dolles Herzklopfen und ich öffnete sofort die Augen und wollte nichts weiter sehen. Beim Austausch habe ich mich dann doch getraut, es zu sagen, auch wenn ich sehr aufgeregt war. Pastor Kurowski, ein pensionierter Pastor aus der Landeskirche, der diesen Kurs geleitet hat, der sagte etwas sehr Hilfreiches. Er sagte, frag doch mal Jesus, was das war. Wenn ich daran zurückdenke, das ist ungefähr 22 Jahre her, dann finde ich das einfach cool. dass der wusste, wo ich herkam, ja, dass der, wo ich von einem Bild aus dem Buddhismus erzähle, sagt, frag doch mal Jesus. Dass er nicht sagt, das kann ich dir als Leiter erklären. Und dann höre ich mir eine Erklärung an und dann geht es weiter. Nein, frag doch mal Jesus. Das ist sozusagen ein Grundprinzip von mir geworden. Frag doch mal Jesus. Er hat mich also von Anfang an in die Verantwortung geführt, selber von Gott zu hören. Ich fragte, etwas ängstlich, und prompt hörte ich, das war ich, ganz leise. Das war ich. Ich sagte es, Pastor Korowski guckte mich an und sagte, wer ist ich? Bevor ich diese Frage noch richtig stellen konnte, kam schon die Antwort, Jesus, ganz zärtlich. Ich war perplex und gleichzeitig entspannte ich mich, weil es Jesus war und nichts mit dem Buddhismus als solchem zu tun hatte, konnte ich ad acta legen. Die Symbolik der Feuersäule habe ich viel später noch besser verstanden, warum es nun gerade eine Feuersäule war. Aber dann sagte eine Teilnehmerin, sie hätte in dem Moment, in dem ich Jesus gesagt hätte, den Refrain aus einem Lied gehört, oder so bekommen innerlich. Und der Refrain war, Amen, Amen, das ist wahr. Drum singen wir, Halleluja. Jetzt fiel weiter die Angst von mir ab. Viele lächelten mich ermutigend an und Pastor Korowski, das werde ich nie vergessen, der strahlte mich an, ja, weil er sich so freute, was hier gerade passiert. Ja. Der strahlte mich an und sagte, das war mal ein schönes Beispiel, wie Gott das macht. Und er schenkt ein Bild, wenn wir ihn fragen und wenn wir es nicht verstehen, erklärt er es und er bestätigt es auch noch durch jemand anderen in der Gemeinde. So soll es sein. Er musste nicht weiter darüber lehren. Schön war's. Das war der Anfang meiner prophetischen Reise. Ich habe im weiteren Verlauf sehr viel meiner Eindrücke prüfen lassen, weil ich gemerkt habe, dass ich auch hier und da Dinge bekam, die nicht von Gott waren. Und ich musste einfach lernen, das zu differenzieren. Aber durch die prophetische Gabe hat Gott mich auf eine sehr spannende Lebensreise gestellt oder geführt. Zum Beispiel hat Jesus einmal zu mir gesagt, dass er mich aus meiner Schule heraus an eine andere Schule führt. Ich hörte wörtlich, jetzt führe ich dich aus der Clara-Grunwald-Schule raus und führe dich in die Adolf-Diester-Weg-Schule. Ich schüttelte mich, wieso das? Ich wollte doch gar nicht weg. Der Wechsel fand dann tatsächlich statt und war mit viel Aufregung verbunden, wenn ich daran denke. Aber anderthalb Jahre später war ich dann an der Adolf-Diester-Weg-Schule und nach einem sehr schwierigen Weg empfangen mich am ersten Tag an meiner neuen Schule, am ersten Schultag, die Schulleiterin, ohne mich wirklich intensiv zu kennen. Also wir hatten nur einiges durchstehen müssen da mit dem Wechsel. Sie empfing mich, nahm mich in den Arm und sagte, das ist der helle Wahnsinn, dass Sie hier sind, Frau Schäffler. Ich musste mir auf die Zunge beißen, um nicht zu sagen, nein, das ist Gott. Im November 1988, ich muss noch sagen, dieser Wechsel war das Beste, was mir in meinem Schulleben passiert ist. Ja, Halleluja. Im November 1998 hörte ich das Wort Adoption. Hä? Ich war 51. Meine junge, erwachsene Tochter lebte seit 5 Jahren in Island. Ich konnte mein Leben gestalten mit Gott, wie ich wollte. Adoption, das konnte nur für jemand anders sein. Ich fragte also, prüfte hin und her. Ich sprach Leute an, die ein Baby in Langzeitpflege hatten, ob es vielleicht die Möglichkeit wäre, dass sie das adoptieren sollen. Fanden sie überhaupt nicht. Ich prüfte auch mit Geschwistern. Ich sagte, ich habe das da gehört, irgendwie könnt ihr mal auch beten dafür, dass ich irgendwie was besser verstehe, aber es passierte nichts. 3 Monate später traf ich Florence, ein 16 Jahre altes Mädchen, die aus Afghanistan stammte. Die aufregenden Details dieser Geschichte, die sich dann entwickeln, kann ich hier nicht erzählen. That's a long story. Ja, das ist eine lange Geschichte. Aber das Ergebnis war, dass ich 2001 meine Tochter Florence adoptierte. Und der Weg von dem ersten Hören Adoption bis zu dem Tag, an dem wir aus dem Familiengericht kamen und sagten, yeah, der war nicht einfach. Also wenn Gott etwas sagt, dass er etwas tun will, dann freuen wir uns, weil wir wissen, wow, Gott hat zu mir gesprochen. Es heißt aber nicht, jetzt geht es easy wie Raketenstart oder irgendwie sowas. Es liegt oft auch ein steiniger Weg vor einem. Und da ist es dann wichtig, dran zu bleiben und zu sagen, aber Gott hat gesagt, ich soll diesen Weg gehen. Das ist ganz einfach. Hätte ich ohne Gottes Reden ein Mädchen aus Afghanistan adoptiert? Never ever. Never ever. Wirklich nicht. Meine Reise war aber auch nicht immer geradlinig. Ich will hier ganz ehrlich sein. Ich habe auch mal etwas Falsches weitergegeben und habe damit jemand sehr verletzt. Als ich das mitbekam, habe ich Gott meine Gabe zurückgegeben und habe gesagt, das ist mir zu gefährlich, Herr. Wenn ich damit Menschen verletzen kann oder irgendwelchen Schaden anrichten kann, dann will ich damit nichts mehr zu tun haben. Aber das beeindruckte Gott überhaupt nicht. In einer Gebetszeit mit einer Freundin sah ich plötzlich eine wunderschöne, zartgrüne Weinrebe, die sich an einer Laube entlanghangelte. Und ich sagte sofort, Edda, ich habe schon wieder ein Bild. Ich will nicht. Sie hörte dann, ich muss noch dazu sagen, es war ein Bild, das ich in der Natur total liebe. Ja, wenn ich so im Frühjahr junge Weinreben sehe, die sich so neu entlanghangeln und die Sonne fällt darauf und dieses zarte Grün. Ich liebe dieses Bild. Ausgerechnet das hat er mir gegeben. Und die Angst war aber ganz groß da. Und Edda sagte dann plötzlich, dass sie was gehört hatte. Sie hatte gehört, ich reinige die Gabe und lass sie neu wachsen. Was konnte ich tun? Mich weiter verweigern? Es hätte mir nur Schmerzen bereitet. Es ging nicht. Also ließ ich mich neu darauf ein. Es gibt eine Stelle in der Bibel, wo Paulus vom Heiligen Geist an seinen Plänen gehindert wird. Er hatte sich vorgenommen, er möchte dahin gehen, und der Heilige Geist hat gesagt, nein. Dann hat er sich vorgenommen, er möchte dahin gehen, und der Heilige Geist hat gesagt, nein. Und dann bekommt er eine Vision in der Nacht, dass ein Mensch ihn ruft und sagt, ich brauche dich, ich brauche deine Hilfe, komm hierher. Er hat es als Gottes Reden empfunden und ist gegangen und konnte so weiter im Willen Gottes bleiben. Dass der Heilige Geist Nein gesagt hat, habe ich auch ein paar Mal erlebt. Es war immer schwierig. Ich dachte, Herr, ich soll das. Nein, sollst du nicht. Ich hatte mal den Eindruck, da war Florence schon 3 oder 4 Jahre bei mir, dass Gott möchte, dass ich für eine gewisse Zeit nach Kabul in Afghanistan gehe, um an einer von Deutschland unterstützten Mädchenschule Deutsch zu unterrichten. Einige Leute kennen die Geschichte. Ich sehe ein Lächeln. Ich empfand es als Gehorsamsschritt. Und als ich mich beim Deutschen Akademischen Austauschdienst für eine Stelle in Kabul und bewarb mich daraufhin beim Deutschen Akademischen Austauschdienst, viele beteten für mich. Ich habe das Ding nicht alleine durchgezogen. Echt nicht. Ich hatte einen Hauskreis, der immer dafür gebetet hat. Ich hatte ein paar Leute angesprochen, die dafür gebetet haben, dass ich erkenne, ob es das wirklich ist. 2-mal bin ich nach Kabul gefahren und alle Türen schienen weit offen zu stehen. Das war das Verrückte. Alle Türen schienen weit offen zu stehen. Ich konnte in diese Schule gehen, in diese Mädchenschule, Aisha Doroni, ich erinnere mich. Die wollten mich haben. Ich konnte Gespräche führen mit meiner Schulleiterin, die eine Empfehlung schreiben musste. Das hat sie gemacht. Ich lernte eine Freundin dort kennen. Ich hätte dann ihr Haus übernehmen können, wenn sie wegzieht. Ich hatte also auch schon eine Wohnung. Alle Türen waren auf. Gab es irgendeinen Zweifel daran, dass Gott das will? Für mich nicht. Und dann sagte der Deutsche Akademische Austauschdienst nein. Das Ganze hat sich ungefähr 1,5 Jahre hingezogen und ich konnte es irgendwie nicht begreifen. Ich wusste ja einerseits, dass Gott mich führt, und fragte mich aber trotzdem, hat der Teufel mir jetzt einen Knüppel zwischen die Beine geworfen oder warum heißt es jetzt plötzlich nein? Manchmal hat man diese Zweifel. Und es hat auch keinen Sinn, die irgendwie an die Seite zu schieben. Man muss denen nachgehen. Und irgendwann sprach Gott durch die Bibelstelle in Johannes 12, 24 zu mir. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Aber wenn es erstirbt, bringt es viel Frucht. Es war klar, der Traum war zerplatzt. Das Weizenkorn musste in die Erde und ich erkannte, das Nein kam von Gott, dieses vom akademischen Austauschdienst. Gut zu wissen, dass es nicht der Feind war, aber trotzdem, ich war sehr traurig. Und ich habe Gott immer wieder gefragt, warum hast du es so lange gesegnet und dann plötzlich die Tür zugemacht? Ich verstehe dich nicht. Nach ein paar Monaten kam die Antwort. Ich wollte nie, dass du in Kabul bleibst. Das hast du selbst hineininterpretiert. Ich wollte dir das Land, die Menschen und die Kultur zeigen, aus der Florence kommt, damit du sie besser verstehst und damit du all die Afghanen, mit denen du in Kontakt bist, Schule und so weiter damals, mit all die Afghanen, mit denen du in Kontakt bist, besser verstehst. Das war nicht einfach zu verarbeiten. Ich hatte richtig gehört, dass ich nach Kabul fahren sollte. Ich hatte den Gehorsamschritt getan und bin hingefahren. Aber es waren ein paar Druckfehler drin. An dieser Geschichte hatte ich echt lange zu knacken. Ich musste lernen, mir selber zu vergeben, dass ich falsch gehört hatte und so lange an einem falschen Ziel teilgenommen hatte, dass ich gar nicht in dem Moment, als ich da war, ich habe es genossen zu sehen, wo Florence aufgewachsen ist. Alles klar. Aber ich habe da nicht gesehen, deswegen bin ich hier und das genieße ich, sondern ich habe immer das Fernziel gesehen und das war gar nicht von Gott. Heute denke ich, es war auch ein wichtiger Prozess. Florence war übrigens sehr froh, dass es nicht klappte, weil sie wollte überhaupt nicht, dass ich nach Kabul ging. Aber sie konnte auch nicht sagen, Gott will nicht. Später habe ich immer wieder gemerkt, wie hilfreich die Erfahrungen dieser Reisen im Kontakt mit Afghanen waren und auch im Umgang mit Florence. Und außerdem ist daraus diese wunderbare Freundschaft entstanden mit einer Frau, die ich dort kennengelernt habe und die lange zurück ist, auch in Deutschland. Und das ist immer noch sehr intensiv. Also ich habe euch jetzt auch ein paar Gefahren aufgezeichnet. Ich bin aber eigentlich hier, um euch zu ermutigen, ja, die Gabe der Prophetie von Gott anzustreben. Ja. Und ich kann euch wirklich sagen, es lohnt sich, Gott zu hören. Und sich von ihm leiten zu lassen, ist ein großes Glück. Sowohl für einen selbst, als auch im Dienst an anderen Menschen. Warum? Weil es das Herz berührt. Gott zu hören berührt das Herz. Und wenn du im Dienst mit anderen Menschen bist, dann berührt es auch das Herz der anderen. Und was Schöneres gibt es nicht. Natürlich bringt es auch Verantwortung mit sich und erfordert die Bereitschaft, sich auf einen Prozess des Lernens einzulassen. Und einfach zu wissen, es kann Rückschläge geben, aber es gibt auch Erfolge. Die Zeit der großen Propheten, wie Elia und so weiter, das heißt der Spezialisten, die einem das eigene Hören auf Gott abnehmen, ist definitiv vorbei. Gott hat gesagt, er gießt, achso, es steht jetzt nicht mehr da, macht nichts, er gießt seinen Geist auf alle seine Diener aus. Auf dich, auf dich, auf dich, auf dich, auf dich, auf dich, auf dich und auf mich. Auf alle. Und wenn Gott sagt alle, dann meint er alle. Das heißt natürlich nicht, dass ich nicht mit anderen beten darf und sagen darf, ich habe ein Problem, können wir mal zusammen beten, und wenn die dann was für mich hören, das heißt es nicht. Natürlich soll das so sein. Natürlich sollen wir jetzt von jetzt an nicht sagen, ich muss alle meine Sachen ganz alleine irgendwie mit Gott machen und was ich höre, muss ich tun oder so, sondern es bleibt dabei. Wir sind eine Gemeinschaft und wir helfen einander und wir dienen einander. Und im Gebet kann man füreinander hören. Aber die Zeit, wo man sagt, ich kann nichts hören, ich gehe zu dem großen Propheten. Und das war nicht nur im Alten Testament so. Das war auch viele, viele, viele Jahre in der Gemeinde, also in der neutestamentlichen Gemeinde so. Diese Zeiten sind echt vorbei. Wir leben seit Jesus in den letzten Tagen, von denen Joel gesprochen hat. Wir leben in diesen letzten Tagen. Wir müssen nicht mehr auf die letzten Tage warten. Diese letzten Tage sind längst angebrochen mit dem Kommen Jesu. Wir haben aber noch nicht das Potenzial entfaltet, das Gott in uns reingelegt hat und das in uns schlummert. Und dieses Potenzial möchte geweckt werden. Das wartet darauf. Es möchte geweckt werden. Gerade eben habe ich gedacht, das habe ich hier nicht stehen, aber das muss ich jetzt auch nochmal sagen, auch diese Gemeinde ist gestartet worden vor 21 Jahren mit Hilfe des Heiligen Geistes. Viele von uns, die bei der Gemeindegründung dabei waren und auch viele, die später dazugekommen sind, kennen das Wort, das Ralf, der Gemeindegründer, in Toronto empfangen hat für diese Gemeinde und das ihn gestärkt hat und ermutigt hat, die Gemeinde zu gründen. Und dass wir hier sind, in den Glasbläserhöfen, ist auch die Erfüllung einer Prophetie. Viele von euch kennen das, ja, diese Prophetie, wo es heißt, dass Gott uns an einen Ort führen wird, wo es keine viele Parkplätze gibt, ja. Haben wir hier viele Parkplätze? Nee. Also, auch diese Gemeinde ist letzten Endes das Ergebnis des Reden Gottes zu Ralf und Gitti zuerst wahrscheinlich und dann zu anderen auch. Neulich las ich, dass eine Gemeinde als Ganzes erst ins Prophetische hineinfindet, wenn die Leiter es wollen. Also wenn eine Gemeinde Leiter hat, die sagen, ich möchte, dass unsere Gemeinde prophetisch ins Prophetische kommt, dann geht die Tür auf. Und wenn die Leiter es auch selber für sich anstreben, das fand ich auch eine tolle Aussage. Und jetzt kann ich euch sagen, für unser Leitungsteam darf ich hier sprechen heute. Wir wollen das. Wir fünf wollen das. Wir wollen erkennen, was Gott mit unserer Gemeinde vorhat und wollen gehorsam Schritte im Vertrauen gehen. Und wir üben auch schon, Gottes Stimme zu hören. Jede Teamsitzung bei uns beginnt mit einer Phase Hören auf Gott. Und jedes Mal bereitet einer von uns den Einstieg vor und legt irgendetwas auf den Tisch, was ein Gegenstand sein könnte des Gebets. Aber jede Teamsitzung beginnt mit Hören auf Gott. Wir müssen es auch üben. Wir brauchen das genauso wie ihr. Wir sind euch da nicht weit voran, vielleicht ein bisschen, aber nicht weit. Auch wir sind mit dem Hören und Umsetzen noch relativ am Anfang. Aber wir bleiben dran. Und wie Paulus es im Korintherbrief gesagt hat, Kapitel 14, Vers 1, jetzt nochmal den zweiten. Die Liebe soll euer höchstes Ziel sein. Aber bemüht euch auch um die besonderen Gaben, die der Geist zuteilt, vor allem um die Gabe der Prophetie. Amen.